Die Wandelwerke haben eine Mission, den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gefunden werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen ganz tollen Gast hier im Interview. Jemand, der außerhalb der Branche, also unserer Branche, unterwegs ist. Ich begrüße heute ganz herzlich Dago Sigurdsson. Hallo.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Ja, wir haben zu danken, dass du gekommen bist hier in dem Podcast. Wir haben nämlich gemeinsames vor. Am 28.04. bist du zu Gast auf dem Deutschen Arbeitsschutzkongress und wirst dort ja die Eröffnungskeynote zum Thema, ich sag mal ganz allgemein Team, Teamentwicklung, wie erreicht man mit einem Team auch Ziele, die man sich gesetzt hat. Und da wollen wir heute mal einen kleinen Einblick schon mal geben und schon mal reinstarten. Ja, wer bist du? Ich glaube, du bist generell jemand, der durchaus bekannt ist und ich glaube auch in den letzten Wochen dem einen oder anderen nochmal über die Bildschirme geflattert ist. Du bist ursprünglich ja mal Handballprofi gewesen, hast dort lange Jahre, glaube ich, in der Nationalmannschaft in Island gespielt, Meistertitel gewonnen, ich glaube 5 Stück, Olympia 2004 und bist danach in die vom Spieler zum Trainer gewechselt und hast dort erst in Berlin trainiert und nachher, und da bist du, glaube ich, hier in Deutschland dann auch sehr bekannt geworden, die Nationalmannschaft 2016 sensationell zum EM-Titel geführt und Olympia Bronze geholt. Du bist aber nicht nur Trainer, sondern auch Unternehmer und hast unter anderem auch ein Hostel, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich glaube, es gibt viele Dinge, die wir aus dem Sport lernen können für die Unternehmen, um auch in Unternehmen richtig gute Teams zu gestalten. Und da wollen wir heute gemeinsam einfach mal reinschauen. Was macht denn, wir haben so ein paar Fragen vorbereitet, ne, und wollen gemeinsam mal schauen, was macht denn für dich, und damit würde ich mal einsteigen, was macht denn für dich ein gutes Team aus?
Ja, gutes Team ist eigentlich da, wo sich Leute wohlfühlen und können irgendwie frei auflaufen und eigene Charakter sein. Die müssen keine Schauspielerei machen, die können einfach so sein, wie die sind und dann fühlt man sich auch am besten und dann gibt man auch maximal, wenn man vom Teamkollegen und die Führung auch diese Anerkennung bekommt und das sind so diese Kultur, die man haben möchte.
Mhm. Das ist ja vielleicht
leichter gesagt als getan. Weil ja, sehr oft spielen einfach Leute Rollen, wenn die zum Arbeit kommen oder zum Team kommen, dann spielen die ihre Rollen, statt einfach natural da zu sein.
Mhm. Woran erkennt man das, ob jemand eine Rolle spielt oder quasi da ist, echt ist?
Ja, das kommt manchmal über Kleinigkeiten, deswegen ist das sehr beliebt, diese Teambuildings zu machen, um dass die Leute so sich ein bisschen out of the box bewegen und sich besser kennenlernen außerhalb der Arbeitsplatz. Ich bin kein großer Fan vom Teambuildings, ich finde die manchmal sehr überflächlich und nicht so hilfreich, aber trotzdem ist das so ein Weg, wo man sagen kann, bisschen außerhalb der Platz sich kennenlernen. Und dann sieht man oft, was für ein Typ das ist und das und warum er nicht genauso im Training ist, wie er eigentlich außerhalb des Felds. Und man versucht einfach, die Leute hinzubringen, dass die sich wohlfühlen und dann lassen die dann auch lieber los.
Warum sind Teambuilding-Maßnahmen nicht so gut? Sowas so.
Die sind schon, die können schon gut sein, aber ich finde, die sind oft irgendwie Auffüller für irgendeine Konkurrenz. Man macht ein Programm für den ganzen Tag und dann braucht man hier die 2 Stunden irgendwie auszufüllen und dann irgendein Teambuilding-Sachen zu machen, die eigentlich nichts bringen, weil die sind nicht ernst und sind nicht echt.
Ja.
Also wenn dann, dann richtig.
Wenn dann richtig und gut. Okay. Ja. Jetzt hat ja, du hast gerade schon auch sowas wie zum Beispiel Konkurrenz angesprochen. Das heißt, es gibt ja, hast gesagt, jeder soll ein Stück, wenn jeder so ist, wie er eigentlich ist, dann kann man ein gutes Team formen. Jetzt gibt es ja auch unterschiedlichste Ambitionen in so einem Team. Und vielleicht bin ich auch gerade in einer Rolle, die mir nicht so richtig gefällt. Und was ist denn aus deiner Erfahrung heraus, welche Rollen braucht man in so einem Team oder hat man eigentlich immer in so einem Team und sind vielleicht auch essentiell? Was würdest du sagen?
Ja, in erster Linie müssen alle da sein. Klar sein, das Team kommt als Erste. Und der Trainer, in diesem Fall ich, die müssen Vertrauen haben in mir, dass ich die Entscheidung treffe, dass die das Beste für das Team sind und nichts anderes. Und nicht für mein Ego, nicht persönliche Entscheidung gegen jemand, weil ich ihn nicht mag oder so etwas in die Richtung. Es muss um allem klar sein, dass ich möchte nur dieses Team besser machen. Jede Entscheidung, die ich treffe, ist so getroffen. Und wenn man das macht und wenn man fair mit dem Spieler umgeht, man darf auch nicht vergessen, das ist auch wahnsinnig großer Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft. Und ich muss Entscheidungen treffen, wer im Kader ist, wer spielt, wie viel die spielen, welche Spieler ich lobe, welche Spieler ich kritisiere. Das ist alles, auch alles eigentlich in der Öffentlichkeit. Und dann muss man auch die bekommen das natürlich mit, wie ich in der Kabine spreche. Das ist vielleicht eine andere Art und Weise. Deswegen, ja, das ist das Allerwichtigste, ist, dass der Trainer eine klare Aufgabe hat und das ist Team Nummer 1, 2 und 3. Jeder andere muss sich unterordnen.
Wie schafft man denn dieses Vertrauen? Also jetzt wie schaffst du das oder wie gelingt dir das in deinem Sport und wie kann das auch Führungskräften in Unternehmen gelingen?
Ja, was ich gemerkt habe zum Beispiel ist, wenn ich als junger Trainer kam zu einer neuen Mannschaft, dann kann man davon ausgehen, dass ich 80% von den Leuten irgendwie überzeugen muss. Mit meiner Arbeit, mit meiner Art und Weise, um die mitzunehmen. Wenn man dann ein paar Titel geholt hat, wenn man einen guten Ruf hat und kommt in eine neue Kabine, dann brauche ich vielleicht nur 20% von den Spielern zu überzeugen, um mich zu folgen mit der Taktik und die Sachen. Deswegen ist immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt kommst du da, wie ist die Situation im Kader, wie ist das Team drauf, sind die bereit für neue Führung oder das ist immer schwierig und keine einzige Mannschaft ist vergleichbar mit dem anderen. Ich habe 4 Nationen gecoacht. Die sind alle sehr, sehr unterschiedlich vom Charakter her. Und die Erwartungen waren auf jeder Stelle anders. Und deswegen, ob das Österreich, Deutschland, Japan oder Kroatien sind, ja, sie wollen alle gewinnen, aber wie und so die charakteristische Profile ist sehr, sehr unterschiedlich.
Woran unterscheidet sich denn? Weil du hast jetzt gerade schon gesagt, also alle wollen gewinnen. Alle Mannschaften wollten ja am Ende des Tages gewinnen. Worin unterscheiden sich dann auch, ich sag mal, vielleicht, ist das eine Kommunikation? Ist das vielleicht auch eine Art und Weise, wie wir motivieren? Ist das auch ne, vielleicht eine Art und Weise, wie wir Begeisterung schaffen oder eben auch mit Niederlagen umgehen? Woran würdest du sagen, unterscheiden sich solche Teams? Weil die haben wir ja nicht nur im Sport, die haben wir auch in den Unternehmen.
Ja, und das man kann eigentlich keine Liste mit machen, die alles drauf hat, und man muss nur To-Do-List machen, und jetzt habe ich das gemacht und das und das und das. Das ist einfach Gefühlssache. Man muss die Leute einfach auch lesen, man muss die Situation kennen, wo die herkommen, was die wollen, wie viel die bereit sind, dafür zu tun. Und dann muss man versuchen, Charakter zusammenzustellen, die zusammenpassen und gegenseitig pushen, und auch ehrlich sein können, miteinander. Und also ich mag Leute, die egoistisch sind. Ich mag Leute, die manchmal schwierig sind innerhalb der Mannschaft, weil wenn die dann Anerkennung bekommen, dann blumen die auf. Also das sind die Leute, die sehr, sehr motiviert sind, oft sehr selbstzentralisiert sind, irgendwie gucken mehr auf sich als das Team. Aber wenn die das dann leben, dass innerhalb der Mannschaft gutes Gefühl herrscht und Vertrauen, dann sind das oft die Leute, die auch sehr erfolgreich sein können.
Ja, ich glaube, das würde nicht jede Führungskraft sagen. Es sind meistens die Leute, die man auch in den Unternehmen nicht unbedingt in seinem Team haben möchte. Deshalb ist es ganz spannend, dass du das jetzt auch in diesem Kontext sagst, ne? Zu sagen, nee, eigentlich sind das Leute, wenn man die sieht und wenn man die vielleicht auch an die richtige Stelle zum Einsatz bringt, dann können die einen ganz, ganz großen Wert für das Team haben.
Genau so ist das. Und man braucht verschiedene Charakter innerhalb. Mein Team ist meistens ungefähr 20 Spieler, und dann habe ich vielleicht Mitarbeiter 10. Also das ist eine Familie von 30. Und wir sind zum Beispiel jetzt im Januar einen Monat konstant zusammen. Von morgen bis abend. Und wir erleben Niederlagen und Siege, und einer wird krank, Familiensachen kommen auf. Es kann sehr, sehr dramatisch sein. Und man darf auch nicht vergessen, manchmal spielt die Mannschaft super, aber ein Einzelspieler hat vielleicht schlecht gespielt. Und dann sind die Emotionen genau im Kontrast zum Team. Und solche Sachen muss man dann auch verstehen, dass man muss dann die Leute mitnehmen und versuchen, diese Wellen irgendwie sanft zu steuern.
Ja, okay. Dafür bist du ja am Ende des Tages verantwortlich. Also
Meistens ja.
für sowohl, ich sag mal, dieses Teamgefüge oder die Familie, ne, von den 30 Leuten und am Ende des Tages ja auch stehst du für das Ergebnis mit. Wie gehst du ganz persönlich auch mit dem Leistungsdruck um? Und du bist das ja jetzt über viele, viele Jahrzehnte auch gewohnt, diesen Druck zu
Ja.
haben, weil das stellt dich ja keiner als Trainer ein oder sagt, ne, würdest das gerne machen und dann sagen ja, aber muss nicht so erfolgreich werden. Ne? Das sagt ja keiner, sondern es sieht es ja immer, du hast es eben schon gesagt, gewinnen wollen wir.
Ja, das ist, wie du gesagt hast, ich bin eigentlich nichts anderes gewohnt, als vom klein auf Spiele gewinnen zu wollen. Und wenn man verliert, dann möchte man so früh wie möglich das nächste Spiel, das irgendwie besser machen. Ja, und man kriegt auch Erfahrung damit, wie man damit umgeht. Das ist genau wie ich vorher gesagt habe, das sind auch Wellen. Und das ist ja eine Klischee, aber man sollte nicht so viel feiern, weil irgendwann möchte man auch nicht in die Tiefe. Man muss irgendwie diese Balance haben, so dass man gut durchkommt und nicht allzu dramatisch wird.
Wie du hast jetzt gesagt, für dich war das schon immer so. Wie schafft man es, dass Druck nicht gleich, also Leistungsdruck, nicht als was Negatives empfunden wird, sondern eigentlich als was, ja, vielleicht auch Cooles, was es sich anzustreben lohnt, was Spaß machen kann?
Ja, also das muss eigentlich jeder Sportler für sich machen. Das hängt auch mit charakterlichen Sachen. Viele haben Ängste, viele haben sehr viel Stress am Spieltag zum Beispiel. Mhm. Andere sind ganz locker und spüren eigentlich gar nichts in die Situation. Also das ist jeder sehr, sehr unterschiedlich und man muss einfach Spür dafür haben, dass man die Leute so behandelt, dass man weiß, vielleicht ist Nervosität da und Drucksituationen sind nicht für alle. Und das muss man auch herausfinden, wer vielleicht ist besser, dass er am Anfang des Spiels auf dem Spielfeld ist und zum Schluss kommt der andere, der besser mit der Drucksituation und macht sich nicht so großer Kopf mit der Drucksituation. Also solche Sachen sind innerhalb der Mannschaft auf jeden Fall ein Thema.
Ja, okay. Was würdest du auch Führungskräften mitgeben? Ich sag mal jetzt nicht, um direkt zu sagen, so Druck ist das Coolste auf dieser Welt, ne, und das ist was richtig, richtig Tolles, aber ich sag mal einigermaßen gelassen auch mit so einem Druck umzugehen. Hast du da irgendwie ein, zwei Denkweisen, wo du sagst, ne, du hast gerade eben schon gesagt, nach oben kommt unten, ne, und wer viel feiert und oben steht, kann auch weit runterfallen. Was ist so, was würdest du da so raten?
Ne, ich bin selber kein Experte vom Drucksituationen. Ich habe auch kein gutes Gefühl vor dem Spiel und es kommt alles unterschiedlicherweise, welches Spiel, aber ich habe meistens Angst. Ich habe meistens Angst vom Verlieren. Wenn man Angst vom Verlieren hat, dann kriegt man, oder ich kriege auf jeden Fall sehr große Konzentration. Und ich kann stundenlang überlegen, wie kann ich das hindern, dass ich dieses Spiel verliere? Und dann komme ich meistens auf ein paar Lösungen und manchmal sind die gut und manchmal auch nicht. Aber diese Angst zu verlieren ist in meinem Karriere eigentlich das Beste für die Konzentration. Mhm. Und man sagt oft über Mannschaften, man sagt oft, die haben den Gegner untersetzt. Und das ist nicht richtig, weil das ist meistens so, dass die bessere Mannschaft hat den schlechtere Mannschaft untersetzt. Und das ist nicht so. Was passiert ist die Angst ist nicht aufgekommen. Die haben nicht Angst gehabt. Ja. Und wenn du nicht Angst hast, dann kommst du nicht in diese Konzentration. Und wenn du nicht in diese Konzentration kommst, dann kommt auch gar nichts in die Unterbewusstsein. Und wenn diese Unterbewusstsein nicht da ist, dann passiert auch auf dem Feld nichts automatisch, wie das am besten sein kann. Weil diese Unterbewusstsein, dann hast du ein paar Szenen einfach im Kopf gehabt. Und wenn du die nicht hast, dann kommt das nicht automatisch. Und deswegen ist das dann zu spät in diesem Spiel, wo du eigentlich gewinnen solltest, aber jetzt liegst du ein paar Tore hinten, hast den Gegner untersetzt, laut die Presse. Aber das ist eigentlich, was wirklich passiert. Das ist diese, weil das ist ein schlechterer Gegner, dann hast du nicht diese automatische Angst und dann kommst du nicht in diese Konzentrationsphase. Und dann, wenn das Spiel anfängt, dann ist das zu spät, weil da musst du etwas in diesem Speicher, in deinem Kopf, im Unterbewusstsein, da muss es sein.
Ja, spannend. Das ist so dieser Überlebensmodus, ne?
Eigentlich,
dieses so, dann tatsächlich, ja, spannend. Aber das finde ich, diese Angst auch zu nehmen und zu sagen, die Angst hilft mir dann, in die Konzentration zu gehen und wirklich
Absolut.
sehr konzentriert gute Entscheidungen
Ja.
zu treffen.
Man darf aber nicht Angst vor die vor Angst haben. Das ist auch, man muss sich das erlauben, einfach ein bisschen
Ja.
diese Angst zu haben, ja.
Und Angst darf dann vermutlich auch nicht lähmen, also
Nee, genau.
nicht lähmend sein, weil dann
Ja.
hilft sie vermutlich auch nicht. Ja, da sagst du bist kein Profi. Ich würde sagen schon. Ich glaube, das hilft vielen. genau in diese Richtung auch zu denken. Ja, was sind denn, also du hast ja, du hast zwar die Verantwortung für das gesamte Team, ne, und bist für das Team und auch Sieg und Niederlagen mitverantwortlich. Wo beginnt dann aber vielleicht auch die Eigenverantwortung der Spieler? Und wo hört vielleicht auch so die Verantwortung als Führungskraft auf oder als Trainer auf?
Ja, ich sage oft, wenn man, ich sage oft, das wissen alle, wie gut du bist als Spieler. Jetzt musst du mir zeigen, wie gut du bist, wenn du ein bisschen krank bist, wenn du nicht gut drauf bist, schlecht geschlafen hast, wenn etwas nicht so privat läuft wie normalerweise. Ja, wie gut bist du dann? Mhm. Das wissen alle, wie deine Sahnentage aussehen. aber für die Profis, für wirklich Leistungssportler, dann ist das manchmal der Knackpunkt. Wer ist dann besser, wenn der kritisiert wird in der Presse zum Beispiel? Wie reagierst du auf das? Du hast das nächste Spiel 2 Tage später und die Presse war auf deinem Rücken 2 Tage lang, weil du warst so schlecht. Und jetzt ist das nächste Spiel in 2 Tagen. Wie gehst du damit um? Oder wie gehst du damit um, dass du ein bisschen Fieber nach dem Spiel hattest und konntest nicht schlafen? Aber das Spiel ist immer noch 2 Tage. ja, das ist dieses absolute Leistungssport, wo man keine Entschuldigungen sagen kann. Du hast keine Alibi. Eigentlich ist das wenn man über diese Sachen, wie man denkt und wie man sich vorbereitet auf ein Spiel, das ist auch eine sehr interessante Sache. Wenn du anfängst als Coach zum Beispiel, wenn ich zum Spiel gehe, dann geht mein Kopf automatisch auf, was wirst du sagen, wenn du nicht gewinnst? Was sagst du die Presse? Was sagst du die Spieler? Und ich muss ständig dagegen kämpfen, dass ich diese Gedanken gar nicht angehe. Also ich muss einfach sagen, weg damit, Kopf, und du denkst nur über die Lösungen, die im Spiel kommen können. Weil wenn ich diese Gedanken freilasse, dann habe ich nur stundenlang über Alibi gedacht. Nur was ich sagen kann, wenn etwas schlecht geht. Und das hat nicht mit dem aktuellen Spiel zu tun. Also ich muss mich ständig gegenkämpfen und sagen, nein, da nicht über das denken, sondern du musst über Lösungen denken, du musst über Situationen denken, die passieren können. Vielleicht kriegt eine rote Karte, vielleicht passiert das und vielleicht kommt eine Entscheidung gegen Series oder so etwas. Also ich muss nur Lösungen, auch Lösungen, die vielleicht nicht im Spiel passieren werden. Also ich muss auch diese extra Plan B, Plan C vielleicht haben.
Ja, ich glaube, das unterscheidet natürlich den Profisport sehr auch vom Unternehmertum, ne? Wo wir im Profisport kann sich keiner eine Mimimi-Kultur und zwar leisten. Ne? Da ist das Spiel, du hast das eben gesagt, ist halt morgen. So, das nutzt ja jetzt nichts und dann müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Und dann bringt auch nichts
schön, dann zum Beispiel. Das Schöne und der Unterschied zwischen Sport und Business, es sind sehr viele ähnliche Elemente. Unheimlich viele. Aber das Schöne mit Sport ist einfach dieses nächste Spiel. man kann alles gut wieder gut machen und man kriegt auch sofort die Antwort. Du nimmst einen Spieler, du stellst ihn ein und dann siehst du, wie gut er ist. In Unternehmen holst du einen neuen Mitarbeiter, Und der braucht 2 Jahre und weiß nicht, wo er ist in der Firma. Was er, und dann 2 Jahre später taucht er auf und hat eine gute Idee in eine Besprechung.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das so, ja.
Ja.
Aber ich finde, was wir daraus schon ja mitnehmen können, du hast gesagt, ja, das nächste Spiel ist am nächsten Tag, ne? Aber wir haben ja auch in Unternehmen gemeinsam eigentlich Ziele. Wir haben die nächste Besprechung, wir haben vielleicht das nächste Projekt, das nächste Ergebnis, was wir abliefern wollen. Ich glaube, das, was du gerade so schön beschrieben hast, davon ein bisschen mehr auch im Unternehmertum wäre schon schön. Ne, ja. Also ein bisschen weniger, manchmal auch mimimi, ich habe nicht gut geschlafen, ich komme trotzdem und wir machen das trotzdem zusammen fertig. Wäre schon gar nicht schlecht, glaube ich.
Ja, genau.
Zumindest wenn man so auf die Krankheitsquoten guckt in den Unternehmen.
Ja, das lieber nicht. Also wenn man die Krankheitsquoten vergleichen würde mit die Leistungssportler, dann hätte man so ein komisches Bild, glaube ich.
Ja, das stimmt. Wie schafft man das denn dann trotzdem? Also ich glaube, es gibt viele Dinge, wo man sagen kann, komm, das Spiel schaffen wir. Ne? Und jeder hat ja auch mal einen schlechten Tag, Kinder, Familie. Wir haben ja alle nicht nur einen Beruf oder nicht nur eine Mannschaft, wo wir spielen, sondern wir haben ja alle auch ein Umfeld und eine Familie. Und wie schafft man es aber auch und gerade auch in der Rolle als Trainer zu erkennen, wenn quasi eigentlich das Ende erreicht ist, um nicht kontinuierlich und vielleicht den einen Schritt auch zu viel über die Grenze zu gehen?
Ja, das ist schwierig. Und gerade mit diese Top-Spieler, diese Top-Leistungsspieler, die gehen einfach gnadenlos über die Grenze. Und manchmal ist das so, wenn die verletzt sind, dann ist das eine große Verletzung, eigentlich immer große Verletzung. Vor allem diesem Handballer. Handball ist so ein brutaler Sport. Vom Körperkontakt und so. Und man kennt die Typen, wenn die gewisse Typen sagen, ich muss rauskommen, dann weiß man, das ist eine Verletzung, eine Operation, weil er, sonst würde er nicht, er kommt nicht nur raus, weil es wehtut. Das ist etwas mehr sein. Nee, das sind Leute, die sind einfach aufgewachsen mit dieser Karriere, dieser Sport auf erster Stelle und das sind Maschinen eigentlich.
Bist du dann derjenige, der sagt, bis hierhin und nicht weiter oft? Oder sind das dann schon die Spieler, die das selber erkennen?
Ja, ich pushe einfach weiter.
Großartig.
Jemand, ja, okay. Ne, ich bin, glaube ich, als Coach sehr menschlich. Also ich erkenne, wenn es so im Umfeld etwas ist, mit Familie und so weiter, da habe ich großes Herz. Aber im Spieler zu pushen, im Training, ich bin eigentlich nur da, um diese letzte 5% zu pushen. Die pushen vielleicht 95%. Und mein Job ist, diese letzte 5 irgendwie rauszuholen. Und das ist eigentlich, weil die sind selber solche Maschinen, dass die sich quälen jeden Tag und dann muss ich nur so diese Kultur aufbauen, ich muss die irgendwie diese letzte 5% motivieren, ich muss diese letzte 5% pushen und ich muss diese Harmonie schaffen, dass die sich wohlfühlen und dass die bereit sind, alles für diese Mannschaft zu tun und eigene Ambitionen auf zweiten Platz zu stellen.
Ja. Das hast du vorhin auch schon mal gesagt, ne? Läuft ja, man gewinnt ja auch leider nicht jedes Spiel. wie schafft, oder eben auch, ne, dann ist die Presse, spielt sich auf einen Spieler ein, ne, und hackt dort drauf rum, 2 Tage lang bis zum nächsten Spiel. Wie schaffst du es auch, das Team wieder so aufzubauen und so zu fokussieren, dass man, ich sag mal, mit genau der gleichen, wenn nicht sogar noch mal ein bisschen Motivation on top, also das quasi umwandelt, die Negativität, auf die Performance.
Ja, manchmal, ich habe das gesagt mit dem Angst, dass man diese extra Fokus bekommt. Das ist genau das Gleiche passiert bei Niederlagen. Wenn man verliert und das sowas vom hasst, wie diese Jungs sind, die sind alle solche Sportler und Kämpfer, dann kommt auch diese Motivation und dieser Fokus auf nächste Aufgaben und dann kommt diese genau dieses Unterbewusstsein nochmal ins Spiel und dann bist du mehr bereit, weil diese Enttäuschung hat diesen Fokus irgendwie kristallisiert. Ja, okay. Deswegen muss man nach Niederlagen als Coach manchmal gar nicht mehr draufstempeln, sondern einfach zeigen die positiven Sachen, die man gemacht hat, weil die Spieler selber gehen sehr, sehr kritisch mit sich selbst um und eure Kollegen auch. Also die sind schon ernst und offen damit.
Ja, okay. Verstehe ich, ja. Und dann muss man, also je nach Situation, dann manchmal eher wieder aufbauen, als zu sagen, dann war nichts.
Genau, also weil man möchte auch nicht, dass die in Negativspirale irgendwie kommen und nur über die Fehler nachdenken, sondern vielleicht habe ich eine Besprechung danach und zeige hier, Männer, das war hier super schöne Szenen hier, da haben wir gut gemacht. Ja, hier sind auch ein paar Fehler dabei, aber wenn wir nochmal in die Richtung gehen, dann kommen wir ins Spur und dann kriegen wir ja unsere beste Leistung und dann haben wir mehr Chance nächstes Spiel. Ja. Aber das passiert alles innerhalb dieser 2 Tage, da muss man schon Spür dafür haben, wie sind die wirklich drauf, sind die enttäuscht, sind die aggressiv oder sind die locker, wie ist diese Lage?
Ja, okay. Jetzt führst du ja auch ein eigenes Unternehmen. Was würdest du sagen, kann man vom Profisport oder was können die Unternehmen und auch die Unternehmen mehr vom Profisport lernen?
Ja, ich bin eigentlich der Meinung, dass jeder einzelne Team hat sowas vom eigenen Charakter, dass man eigentlich nicht Copy-Paste-Lösungen präsentieren kann. Das ist einfach für mich zu billig. Also ich konnte nicht vom Japan nach Deutschland oder Deutschland nach Japan mit die gleiche Einstellung, mit die gleiche Weg mit den Leuten umzugehen. Ich glaube, man muss einfach tailor-made für jede kleine Gruppe. Jede kleine Gruppe ist eigentlich ein Team. Und dann sind mehrere kleine Gruppen innerhalb einer großen Firma vielleicht. Und dann, wie gesagt, das ist auch Konkurrenz innerhalb der Firma. Leute wollen die gleiche Positionen, die wollen hochkommen, aber dieser Ego muss auch nicht gebremst, sondern gesteuert sein, dass man die richtige Anerkennung bringt und ja.
Ja. So gehört. Was ist so, wenn du in eine neue Mannschaft auch reinkommst und quasi gern ein Team neu kennenlernst? Ne? Du hast jetzt schon gesagt, die sind ja nicht alle gleich, sondern alle wirklich wahnsinnig verschieden. Was ist das, worauf du auch achtest, wenn du quasi ein neues Team kennenlernst und dann natürlich auch versuchst, das zu steuern und zu formen? Was würdest du da anderen Führungskräften mit auf den Weg geben, die ja jetzt kein Handballteam formen müssen, aber ein eigenes kleines Team?
Ja, also ich habe das jetzt so oft gemacht. Ich habe ein paar Vereine gehabt. Ich habe 4 Nationalmannschaften und es kommen ständig neue Spieler dazu. Und ich war Coach in der Bundesliga auch und dann hat man 2, 3, 4 neue Spieler im jedes Jahr. Und man musste auch diese Profil irgendwie, man muss das schnell sehen können, was für ein Typ das ist. Und das sieht man im Training, das ist eigentlich das Gute, dass man ständig eigentlich mit diesen Leuten arbeitet im Training und man sieht unheimlich viel bei der ersten ein paar Einheiten. Weil im Training ist auch Konkurrenzkampf, es wird auch gespielt im Training und man sieht, wie die reagieren, wenn die verlieren, wie die gewinnen. Man sieht, wie die mit dem Mitspieler umgehen. Das sieht man alles sofort als Coach. Ich glaube, das ist manchmal schwieriger für Unternehmen, wo der Chef dann im eigenen Büro sitzt und die neue Mitarbeiter irgendwo auf dem Floor arbeitet. Aber so, wenn das eine vergleichbare Firma wäre mit sag mal 30 Mitarbeiter und der Chef ist mittendrin, dann vielleicht, glaube ich, wird der ähnliche Situation haben wie ich, wo ich einfach mein Plus ist eigentlich, ich kann schneller reagieren, weil ich kann immer sagen, ja, der passt nicht in mein Team und ich hole den Nächsten. Das ist im Businessleben schwerer, einfach Leute immer wegzufeuern. Da muss man mehr Geduld haben, das dauert alles länger und so weiter.
Das stimmt, ne? Das stimmt, auf jeden Fall. Eine Herausforderung, die Unternehmer sicherlich mehr haben als im Sport, das ist wahr, ja. Ja, Dago, vielen, vielen Dank. Das waren, glaube ich, schon mal ganz gute Tipps, die jeder nicht nur als Führungskraft, sondern auch, wir haben ja ganz viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die sich um dieses Thema Arbeitssicherheit in den Unternehmen kümmern. Und auch die formen ja ein Team. Wir haben ein gemeinsames Ziel, ne, zu sagen, wir wollen mehr Sicherheit schaffen, wir wollen eine gute Sicherheitskultur schaffen. Und auch da habe ich ja ein Team, auch wenn ich die disziplinarisch nicht führe. Und da hat man umso mehr Herausforderungen, manchmal auch die ja gemeinsam so auf ein Ziel blicken zu lassen. Weil dieses, wir wollen alle gewinnen, ist manchmal gar nicht so leicht auszumachen, was das bedeutet in den Unternehmen. Ja, vielen, vielen Dank für den kleinen Vorgeschmack schon mal. Wir freuen uns sehr, dass du am 28.04. in Wuppertal hier mit dabei sein wirst.
Ja, ich freue mich auf Wuppertal.
Du warst schon mal hier, ne?
Mein alter Tat, ich habe 4 Jahre in Wuppertal gewohnt.
Ja, großartig. Dann ist es ja quasi ein Zurückkommen.
Zurückkommen, genau so ist es.
Wenn du jetzt noch kein Ticket hast für den Deutschen Arbeitsschutzkongress, dann einfach unter www.arbeitsschutzkongress.de dir noch ein Ticket buchen. Und wir freuen uns sehr, dich, Dago, und viele, viele weitere am 28.04. hier in Wuppertal begrüßen zu dürfen. Danke dir.
Danke auch. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.